Zeit für Politik im Sneakpot. Herzlich willkommen zu Folge 660. Es ist Zeit für amerikanische Politik. Aber wir begeben uns in die Vergangenheit und sprechen über Dick Cheney in Weiß, der zweite Mann. Mit mir hier, der Präsident, das ist Christoph Perner.
Guten Tag, das bin ich. Und ich bin Präsident Bush, der Jüngere.
Du kannst sein, wer du willst.
Und ich möchte nicht Donald sein. In ist der Bob Donald oder bist du Donald?
Bob ist nicht Donald, denn in seiner Paraderolle als Rummy, das ist Robert Krüger.
Ja doch, ist doch Donald.
Ich bin nicht Donald, genau. Donny, wie sie ihn nennen.
Ach ja, Rummy.
Fuck Donny. Kissinger, he's overrated anyway. Ja, und Stefan Giesbert ist dann natürlich der Vizepräsident persönlich, Dick Cheney.
Howdy. So, wer hat's uns denn eingebracht? Ach, der Robert.
Ich war das.
Hat uns dieses Stück Filmgeschichte
versucht näher zu bringen.
Versucht näher zu bringen.
Ja.
Weiß.
Also,
worum
geht's? Es geht im Großen und Ganzen so um die Laufbahn des Dick Cheney, den meisten wahrscheinlich in Erinnerung als Vizepräsident unter George W. Bush, also dem Jüngeren der beiden Busche. Aber wie wir in dem Film eben erfahren, wenn wir das nicht vorher vielleicht schon mal irgendwie in der amerikanischen Geschichte erwühlt haben, dann lernen wir eben, wie seine Laufbahn davor war, also wo er da so aus, ich glaube aus Wyoming kommt, ne, oder? Nee, ist in Nebraska geboren, aber ich glaube, er war irgendwie vorher da
irgendwo. Einen von diesen komischen Staaten, ja.
Genau. Am Anfang so ein bisschen uninteressiert an der Politik, dann von seiner Frau so ein bisschen vor sich hergetrieben. So erzählt uns das dieser Film, der eben im Vorspann schon behauptet, auf einer wahren Begebenheit zu beruhen. Und was stand da sowas wie, vielleicht nicht komplett, aber we did our fucking best oder so ähnlich.
Ja,
so ein Satz da vorne drin, dass sie es also versucht haben, so genau wie möglich zu machen, aber es ist halt jetzt keine Dokumentation, sondern schon irgendwie auch fiktionalisierte Nacherzählung der Geschichte von Adam McKay gemacht und wir haben in den Hauptrollen, den kennen wir aus diesen, der hat auch diesen Finanzkrise-Film damals gemacht, der relativ erfolgreich war. Und hier jetzt als Dick Cheney haben wir Christian Bale und dann ist der Film sonst auch in den weiteren Rollen ziemlich gut besetzt, also seine Frau wird von Amy Adams gespielt, Donald Rumsfeld von Steve Carell, George W. Bush von Sam Rockwell, also man hat dann noch in so weiteren Nebenrollen so Berater und so, Eddie Marsan zum Beispiel, also hochkarätig besetzt und ja, wir erleben so einmal die ganze Laufbahn von Dick Cheney, wie er so am Anfang als Praktikant im Weißen Haus irgendwie ankommt und dann irgendwann der jüngste Stabschef im Weißen Haus unter Gerald Ford wird. Irgendwann wird er dann Verteidigungsminister unter George Bush Senior und später dann eben, das ist vielleicht das, wo man ihn dann am ehesten in Erinnerung hat, als Vizepräsident unter George W. Bush. Und er galt oder gilt immer noch so in der amerikanischen Politik als der Vizepräsident, der mächtigste Vizepräsident sozusagen, der den meisten Einfluss ausgeübt hat, weil sonst, und das äußert er in dem Film auch selber, ist das ja eher so ein symbolischer Job. Irgendeine Figur, ich weiß gar nicht, ob er es selber ist, sagt irgendwie, der Vizepräsident wartet die ganze Zeit nur darauf, dass der Präsident stirbt und ansonsten ist er der Grüß August, so nach dem Motto.
Grüß August ist auch ein sehr schönes Wort. Wie haben die das im Englischen gesagt?
Nee, der hatte nur gesagt, wait till he dies. And,
so ja, ich it's wollte die übersetzen.
Symbolic Job oder so ähnlich hieß es da.
Grüß August.
Ja. Und er will den nicht so richtig haben, den Job, aber er nimmt ihn dann doch und erfüllt ihn auf eine Art, wie das wohl noch nie jemand zuvor getan hat.
Ja gut, und, er nimmt den ja unter bestimmten Voraussetzungen. Also er geht ja praktisch zum George W. hin und sagt, also okay, ich mach das, aber wir bauen das Amt komplett um und ich übernehme das und das und das Ressort, was eigentlich Präsidentenjob ist. Und
vor allem, was für ein Ressort, der sich genommen hat.
Voll krass. Also Er ist so eigentlich so, ja, so ein Schattenpräsident mehr oder weniger.
Absolut, absolut.
Und der George W. wird ja hier als kompletter Idiot dargestellt, der so sagt, ja, ist mir alles scheißegal, ja, mach nur
ruhig. Das verblasst jetzt vielleicht in Erinnerung hinter Trump, aber ich meine, wir haben den damals schon auch so wahrgenommen, dass der nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.
Ja, klar.
Und dass Cheney dahinter so eine Machtfülle ansammeln konnte, war jetzt nicht nur Cheney zu verdanken, sondern eben auch diesem vergleichsweise, Präsidenten, der Präsidenten, der an vielen Stellen überfordert ist und dann halt mehr so auf die Show-Effekte gesetzt hat.
Na gut, aber also, im Nachhinein muss man sagen, ist ja eigentlich viel bessere Variante als wie bei Trump, der auch von Tod und Blasen gar keine Ahnung hat, aber trotzdem halt entscheidet, gell?
Ja.
Also da wäre es uns vielleicht lieber gewesen, wenn Trump das auch irgendjemanden überlassen hätte,
vielleicht
der
nicht
wenig
Mike Pence,
davon. Ja, klar.
Ach so heißt der, ja, genau.
Ja, und ich meine, Cheney ist natürlich auch, also ruchlos war der schon auch und das so wird er auch dargestellt. Ob das jetzt gut war oder nicht, ist einmal dahingestellt. Als du vorhin gesagt hast, Cheney, der uns am ehesten bekannt war als, also mir ging es so bei Cheney, ja, der Name ist mir bekannt. Ich hätte jetzt sagen können, ja, das ist irgendeiner von diesen amerikanischen Politikern der letzten 20 Jahre, ich hätte nicht mehr sagen können, was der gemacht hat. Ich hätte nicht mehr, also ich, klar, der Film heißt Weiß, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es der Vize von George W. war. Also,
das erste, was mir, doch, das hätte ich schon gewusst, aber das erste, was mir zu Dick Cheney einfällt, ist die Nummer, wo er diesem Typen beim Entenjagen in den Arsch schießt. Oder ins Gesicht, oder ich weiß gar nicht. Irgendwie so, dass er irgendwie einen Kumpel beim Entenjagen angeschossen hat. Das ist mir,
hat er den eigentlich erschossen? Also, ist der gestorben?
Nein, den hat er angeschossen, weil er mit so einer
ging komischen Schrot. Ging aus dem Film nicht so ganz raus, oder? Also, das war so, ja, der hat ihn erschossen, naja, egal, machen wir weiter.
Nein. In dem Film ist sogar die Szene drin, wo der Typ, den er angeschossen hat, sich vor laufenden Kameras bei Dick Cheney entschuldigt.
Ach, stimmt, ja, richtig.
Das ist ja absolut verdrehte, falsche Nummer. Er entschuldigt sich nie dafür, dass er das gemacht hat. Und der Typ, der angeschossen wurde, entschuldigt sich dafür, dass das natürlich auch schlechte Presse für Dick Cheney und seine Frau war. Das ist völlig absurd.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Der Cheney, der war halt, also der war quasi Präsident, ohne dass ihn irgendjemand mitgekriegt hat, gell? Also so, der musste nie irgendwie Stellung beziehen, offiziell, öffentlich, so dass man ihn wahrgenommen hätte, dass wir ihn zum Beispiel auch wahrgenommen hätten. Und trotzdem hat er die Geschicke dieses Landes geleitet und hat Leuten in den Arsch geschossen, ohne sich dafür zu entschuldigen. Und hat Leute im Irak über die Klinge springen lassen, ohne darüber auch nur zu reden. Also, das ist schon ein Phänomen, dieser Typ.
Ja, und nicht nur das, ich meine,
der Präsident wird ja normalerweise daran gemessen, was er tut. Und der Vize halt nicht.
Ja, ja, genau.
Er muss halt so lange überleben.
Man sieht das am Anfang, der Film arbeitet so ein bisschen mit so Rückblenden. Also wir beginnen dann irgendwie am 9/11 und dann springt der Film zurück in die Geschichte und dann erzählt er uns das und kommt gelegentlich mal so zu diesem 9/11-Momenten zurück und springt dann wieder hin und her. Nicht zu oft, aber so ein paar Mal macht er das. Und das sind so am Anfang, hat man dadurch so eine Vorahnung des Films, also selbst wenn man jetzt die Geschichte nicht kennt, kriegt man schon mal so ein Foreshadowing, wo das hingeht, was da 9/11 dann so mit dem Kulminationspunkt seiner Machtfülle, wo er die dann auch zum Einsatz bringt. Und dann eben diese ganzen, man sieht es so richtig, Christian Bale, zwischendurch hatte ich ein paar Mal das Gefühl, er karikiert ihn ein bisschen, hat immer so eine Sache mit seinem Mundwinkel, das hat Cheney schon gehabt, wenn man sich Original-Cheney-Videos anguckt, hat immer so eine eigenartige Art beim Reden, seinen Mundwinkel zu benutzen, aber ich fand, dass Christian Bale das fast an manchen Stellen ein bisschen übertrieben hat, speziell der junge Cheney war mir völlig überzeichnet irgendwie, aber dann in den späteren, den alten Cheney, da haben sie ihn ja irgendwie in so ein Fettsuit oder irgendwas gesteckt, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, da du siehst es in seinen Augen irgendwie, wie so dieses, da ist jetzt das Flugzeug in das Hochhaus geflogen und da wird der feuchte Traum eines Sicherheitspolitikers wahr. Jetzt kann ich all diese drakonischen Sicherheitsgesetze, die ich schon immer mal haben wollte, anlasslose Überwachung, jetzt ziehe ich das alles durch und keiner wird mich aufhalten und so, das siehst du in seinen Augen, das ist, da ist es wirklich krass gut gespielt und da läuft dir der Schauer den Rücken runter. Das ist
ja echt. Überhaupt, was für ein Psycho er darstellt, gell? Also auch immer, wenn er seinen Herzinfarkt hat, wie ruhig er dann bleibt und so.
Can you breathe? I'm having a heart attack, idiot. Kann auch Leute leiden währenddessen.
Genau, er prüft dann noch so zwei, drei Sachen, so irgendwie kribbeln in der Hand und so, und dann sagt er irgendwie so, ich habe einen Herzinfarkt, lass uns mal ins Krankenhaus fahren, so. Und er auch denkt so, okay, ist irgendwie, wie er mit, was für eine Einstellung er zu seinem eigenen Körper und zu seiner eigenen Gesundheit und so hat, ist total creepy, also ist überhaupt immer, dieser Typ ist immer creepy eigentlich.
Ja, oder wenn er am Schluss seine Tochter über die Klinge springen lässt, die eine für die andere. Mhm.
Ja,
So, das, ja, das, also der.
Was für ein Psychopath.
Ja, krass. Und dann halt diese Art, wie er sich das zurechtlegt, sich mit so viel Macht auszustatten, was im Grunde ja, hält er das ja so ein bisschen hinterm Berg, bis er es dann mal einsetzt, ja. Mit seinen ganzen Rechtsberatern, wie er sich da irgendwie überlegt, was er alles können dürfte, was keiner vorher je versucht hat. Ja. Krasser Film irgendwie.
Ja, ist, ich meine, klar, also was das angeht, ist es halt super gruselig und ja, bestürzend. Und also kriegt man Angst und Bange eigentlich, muss ich sagen. Aber auch was den Film angeht, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie der Film gemacht ist, das ist irgendwie, also am Anfang war ich ein bisschen verwundert, weil der ist ja so eine Collage im Endeffekt, gell? Der ist so, zum Teil wirkt er wie eine Doku, da werden zum Teil so Schnipsel aus Realität reingeschnitten, also aus irgendwelche YouTube-Schnipsel oder irgendwelche Nachrichtenschnipsel, so die echt sind. Dann irgendwelche Memes werden auch reingeschnitten, ganz komisch, so irgendwie Internet-Memes. Dann dieser Off-Erzähler und dann aber auch ganz normal Spielfilm mit Christian Bale und Rockwell halt. Das, also total seltsam, aber wo ich erst am Anfang dachte so, hä, was will das denn jetzt sein? Ist das jetzt eine Doku oder ein Spielfilm oder keine Ahnung, oder irgendeine Collage, irgendeine komische? Aber es hat mich dann doch gefangen, weil es eben dann jedes Fragment für sich irgendwie eine Wirkung erzielt und einen verstört oder mich verstört.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, also mich hat er da von der Art, wie er da gemacht ist, sehr an The Big Short erinnert, der irgendwie so, vielleicht nicht genauso, aber irgendwie so ähnlich gemacht war oder so, mindestens so einen ähnlichen Spirit irgendwie hatte. Und ich dachte mir so, ah ja, das ist diese McKay-Handschrift, ich weiß, wie ich das zu lesen habe oder so ungefähr.
Mhm, okay.
Und ich fand das gut. Also mir hat das gefreut.
Ja, mir hat es am Ende da auch gefallen. Ja.
Mir nicht.
Dir hat's nicht gefallen?
Nee. Ich habe keinen richtigen Zugang zu dem Film gekriegt. Mich hat dieses dauernde Voice-Over, Schlaumeier-Gelaber, unfassbar genervt. Und dann schneiden sie den Typen noch rein, er erzählt ja was, er sitzt auf dem Boden und Dann diese,
konnte ich auch erst nichts anfangen.
Diese Andeutung, also erst, diese genau. Andeutung, wo sie, weiß ich nicht, das mit dem Angeln zeigen, wenn er da mit Busch redet. So, ja, also er wickelt ihn ein, so er nimmt ihn an den Haken und ihr zeigt es nochmal, also nee, also mich hat er wirklich so gar nicht gekriegt, ist so, ja, ach Gott, ja, aber es kam mir schon, also mir ging es ja bei The Big Short auch so, ich glaube, ich habe einfach keinen Zugang zu diesem Adam McKay Filmgemache. Ich weiß noch, dass ich bei The Big Short auch so enttäuscht war, weil ich den vorher in irgendeinem Podcast gehört habe oder der hatte irgendwie eine eigene Sendung gehabt mit einem anderen Adam zusammen. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, was das war. Und ich wollte den Film mögen und hier war auch so, ach, Adam McKay, das ist doch dieser Podcaster so. Und es hat mich wieder nur so rausgeworfen. Ja, dann zieht er in sein eigenes Büro rein, dann sehen wir nochmal 35 Minuten gefühlt Rückblende, wie er zum ersten Mal in das Büro im Weißen Haus einzieht und mit seiner Tochter, alles langweilig, alles langweilig. Alles, ah, wir könnten, dann sagt der Offizieller, wir könnten jetzt auch Shakespeare zitieren. Und dann kommt Shakespeare. Oh. Aber auch nicht.
Gut.
Nicht.
Hat mir gefallen.
Ja, aber
hat
auch,
mir auch gefallen.
Zwei Verse, sondern 5 Minuten lang. Ich hab's
ja, fand ich aber gut.
Fand ich total langweilig.
Fand ich auch gut.
Fand ich super, weil es so gezeigt hat, dass es so austauschbar ist und so. Und das ist halt auch eine, so diese, ich meine, Shakespeare war ja so ein, der ist auch alles völlig übertrieben hat. Die Shakespeare-Stücke sind ja so völlig, das ist ja absurd eigentlich. Das ist ja auch, das ist unglaubhaft. Und das war hier so gut gemacht, dass so gezeigt wurde, so, ja, das, was die da, wie die da die Demokratie aushöhlen, das ist auch völlig over the top und eigentlich dürften die damit nicht durchkommen. Sie tun es aber, weil es einfach eine shakespearische Idiotie ist, die aber eben tatsächlich Realität ist. Also ich fand das super. Ja. Mir ist gut gefallen.
Nee, mich hat's irgendwie gar nicht. Also ich hab mir auch echt schwer getan, da durchzukommen.
Dann dieser Scherz mit dem Abspann in der Mitte. War doch auch klasse, oder?
Das war großartig. Der war auch so dick aufgetragen, so ultra dick.
Ja, das war super. Kommt plötzlich der Abspann mittendrin.
Aber auch der war zu lang. Also der Gag war noch eine Geschichte und noch und ach, das hat er noch gemacht und das hat er noch gemacht und das und das und jupp, ich hab's verstanden. Da unten steht noch 40 Minuten.
Ja, genau, es kam kein Zipfen. Ich bin so runter und so, ja, Moment mal, 40 Minuten noch.
Echt, aber dass du da schon draufklickst.
Ich war ja froh, dass es rum ist. Ich habe ja alle 5 Minuten draufgeklickt. Wie lange ist es jetzt noch? E-Mail noch 1:30. Das kann ja wohl nie wahr sein.
Super. Und dann der echte Abspann, den fand ich genauso grandios.
Den habe ich nicht mehr geguckt.
Hast du wirklich noch was Großes verpasst.
Vielleicht muss ich da nochmal hinspringen und das fertig gucken. Also,
mach das wirklich, ja.
Irgendwann habe ich, glaube ich, letzten 20 Minuten oder so habe ich mir geschenkt. Ich hatte dann
also der Abspann genug. Selbst, ich mag den Abspann, weil der so, das sind so Bilderrätsel im Endeffekt. Da werden dann so symbolische, also so amerikanische Symbole in Form von diesen Angelfliegen, also vom Fliegenfischen, dargestellt. Das ist, ja, es ist nett, schön. Ich finde es, oder auch, ja, ich weiß, gefällt mir einfach. Aber dann kommt noch so ein, wie nennt sich das so Post-Credit-Scene.
Ja.
Und zwar so eine Szene von einem Screening von Leuten, die den Film gesehen haben und die den jetzt beurteilen sollen. Und die dann darüber diskutieren.
Ja, aber es war dieselbe Focus Group, die in dem Film befragt wurde zu dem, als es darum ging, dieses Gesetz für die Steuern, Erbschaftssteuer abzuschaffen, wo sie überlegt haben, ob sie das umbenennen sollen in Death Tax.
Und ach,
das
stimmt,
ist dann, das war dieselben Leute, die dann nochmal als Fokusgruppe zu dem Film befragt
zum
wurden.
Film. Und dann ist halt so ein Trump-Fan, der dann sagt, ja, das war ihm alles viel zu liberal und so scheiße und dann gerät er halt in Streit mit einem anderen, der eben sagt so, ja, aber das sind doch Fakten, die einfach hat doch irgendein Anwalt wahrscheinlich nachgeprüft und so. Und dann geraten die halt in so einen fürchterlich absurden Trumpisten-Streit.
Und dann in die Schlägerei.
Und dann sieht man zwei Frauen, so junge Mädchen, die das Ganze kommentieren, indem sie sagen so, hast du schon den neuen Fast and Furious Film gesehen? Oh, da freue ich mich ja total drauf. Also die so, ja, also da, deren Demokratie geht gerade den Bach runter und alles, worüber die sich Gedanken machen, ist halt der nächste Fast and Furious-Streifen. Also da hatte ich so einen Kloß im Hals nach dieser Szene. Ja, scheiße, das kondensiert wirklich diesen Film so extrem. Wahnsinn. Also fand ich wirklich sehr gut. Ja. Aber auch bestürzend. Ja.
Because I have the ability to understand fact, that makes me a liberal.
Ja, genau.
Trump is the best president und dann auf die Fresse. Habe ich auch mitten im Abspann irgendwie so, was ist denn hier noch los?
Sau stark.
Ja, der Film hatte 3 Oscar-Nominierungen. Das wird Stefan jetzt vielleicht schockieren. Best Motion Picture of the Year, Best Achievement in Directing und Best Original Screenplay. Aber alle nicht gewonnen. Ja.
Ja.
Was machen wir jetzt daraus?
Durchaus, finde ich legitim, weil es ist, ja klar, das kann man mögen oder nicht mögen, aber es war schon Achievement in Directing und was war die andere Sache? Ja, finde ich alles nachvollziehbar, durchaus. Also der macht schon ein paar Sachen anders.
Genau.
Aber kann natürlich sein, dass es einem nicht schmeckt.
Ja. Also ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich habe nur keinen Zugang dazu. Also
ja, klar.
Ich
war am Anfang auch nicht sicher, ob ich Zugang kriege, aber ich habe zufällig einen bekommen. Aber ja. Hätte auch nach hinten losgehen können.
Ja, es kann auch sein, dass ich am Anfang irgendwie, also ich habe gemerkt, dass ich total Schwierigkeiten habe mit dem Verständnis auch. Habe dann relativ bald auf Deutsch umgeschaltet, weil ich müde war und irgendwie kaum was verstanden habe. Aber auch auf Deutsch habe ich dann nicht den richtigen Zugang gekriegt. Da habe ich mich dann über die deutschen Stimmen gefreut von den Leuten, die ich alle so kenne. Und dann habe ich auch mehr Leute erkannt, was echt lustig ist. Die ich dann eben, ach, warte mal, den kennst du doch auch schon. Ach ja, das ist ja der und der. Und dann, ja, nee, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ich muss ja auch was Gutes sagen, ich fand die Schauspielleistung total geil. Und ja, Make-up. Stimmt. Also, ja. Wie
der Donald Rumsfeld, Wahnsinn.
Wie, ja, und der W. Bush, ich fand, der sah so krass aus. Gerade so, man kennt ihn natürlich jetzt, wie er älter ist, aber er sah halt wirklich aus wie ein junger George Bush.
Cowboy, ja.
Das war wirklich gut. Stimmt. Es war, ja. Also, das hat mir sehr gut.
Dieser einen Party daneben benimmt und der George Bush Senior oder irgendwie, ich muss da mal eben hin. Ich fand auch Senior, vielleicht war das nur die Brille, aber der sah auch irgendwie, auch Condoleezza Rice und so, die hat man alle, die sahen ja, original so aus, aber
ja, auch Paul.
Die Kamera schwenkt, genau,
auch Paul war auch gut, ja.
Schwenkt einmal so drüber und du hast sofort, ah ja, ich weiß, wer das ist. Ich meine, gut, bei Condoleezza Rice, okay, das ist die einzige schwarze Frau im Raum, die irgendwie eine Machtposition hat. Das ist ja nicht so schwer drauf zu kommen, wer das wohl ist, aber trotzdem, irgendwie, man hatte so das Gefühl, alle, an die ich mich erinnere aus dieser Administration, die kann ich auch greifen in dem Film. Die sind irgendwie da und auch teilweise sehen sie auch erschreckend ähnlich.
Ja, stimmt. Ja gut, die waren auch etwas länger präsent als jetzt in der Legislaturperiode. Also
ja, aber auch jetzt hat man ja wieder einige gehabt. Also auch jetzt sind ja noch einige dabei gewesen. John Bolton zum Beispiel war ja damals auch schon, kommt ja in dem Film auch vor.
Ja, gut, aber diese High and Fire Mentalität,
jetzt,
die
der
Trump
schon
hier an den Tag gelegt hat, hat schon dazu geführt, dass die kommen und gehen und
es lohnt sich halt gar nicht, die zu sich zu merken, genau. Oder?
Ja. Könnt ihr euch noch erinnern am Anfang, Sean Spicer?
Ja, den habe ich
auch. Da wussten wir noch, wie diese verdammten Kommunikationsleute bei ihm heißen, die
ja, genau,
nur noch durchgefeuert worden sind. Und Spicer ist ja dann noch irgendwie, war der nicht mal sogar bei SNL oder so? Ist dann so Talkshow,
Hat der nicht Fake News erfunden sogar? Oder ja,
das
nee,
kann sein.
Alternative Fakten oder was?
Nee, das war Kellyanne Conway, glaube ich. Die ist ja auch heute noch da.
Ja. Ach, naja.
Da ist dass der Ehemann von Kellyanne Conway, der Mitbegründer vom Lincoln Project ist, ist überhaupt das Großartigste in dieser ganzen Geschichte, dieser Administration. Das ist wirklich das Highlight. Warte ich noch auf die Scheidung. Naja, mal sehen. Jedenfalls müssen wir jetzt noch Punkte dranhängen an den
Film. Ja, warte mal, lass mich nochmal erst gucken hier, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe, weil letztes Mal hat es mich nämlich geärgert. Bitte. Da habe ich nämlich bei John Wick vergessen zu erwähnen, dass diese tolle Kampfszene, dieser Shootout im Hotel, dass der zu Vivaldi Winter, vier Jahreszeiten so fantastisch orchestriert ist, was ja wir neulich in diesem ruhigen Lesbenfilm gesehen haben auch. Da wollte ich eigentlich drauf hinweisen, aber warte mal, nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas vergesse.
Frauenflammen-Dings.
Genau, und dann nachts wieder schweißnass aufwachen und dann sagt, das habe ich nicht gesagt.
Du kannst mir das am nächsten Tag auch noch zuschicken, dann schneiden wir das noch rein. Das
ja,
kein
genau.
Problem mehr.
Stimmt, super.
So.
Beginn
Stimmung ist die gleiche. Alles.
Genau,
Kindergeschrei.
Nee, kommt dann einfach so ein, du machst dann nur so einen Piepton und dann machst du so eine Ansage. Intermission.
Genau. Was ich noch sagen wollte.
Ein Nachtrag von Christoph W. Perner. Und dann.
Nee, ich glaube diesmal nicht. Ist nichts Relevantes. Ich habe hier noch das Beginn des Faschismus, habe ich hier reingeschrieben. Ist natürlich schon eine harte These, aber gut. Ja gut, aber daran hat er gebaut im Endeffekt, gell? Also eigentlich schon. Also das ist, also sein Ziel ist es mal mindestens und wie viel er davon geschafft hat, das werden wir hoffentlich nie sehen, gell? Also aber das, was der Trump gemacht hat, ist ja im Endeffekt eine Weiterentwicklung davon. Genau, was ich noch sagen wollte, es ist natürlich ein bisschen, es ist eine Meinung, gell? Also es ist jetzt ein bisschen dahingestellt, ob das die Realität ist. Es ist keine Doku, da muss man natürlich schon auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass das tatsächlich ziemlich so ist und so war, aber ist jetzt, ja, keine Ahnung.
Ja, ich meine, das mit, dass Colin Powell diese Rede vor dem UN, vor der UN da enorm bereut und das als den größten Fehler seiner Karriere bezeichnet hat, das ist bekannt. Aber natürlich diese ganzen Machtspielchen innerhalb des Weißen Hauses, wenn dann Rumsfeld irgendwelche Zettelchen oder Notizen da irgendwie, Kommuniqués abfängt, bevor der Präsident die in die Finger kriegt, damit der Vize damit irgendwas machen kann und vorher da die Intelligence Briefings abgreift und so, da ist natürlich wahrscheinlich viel fiktionalisiert oder irgendwie dramatisiert. Und
eben auch diese bewusste Aushöhlung der Demokratie durch Cheney, gell? Also ja, das ist sehr plausibel und ich glaube, dass das so ist und so war, aber es ist natürlich schon spekulativ auch.
Ja, klar. Ich meine, man hört und liest immer wieder, dass irgendwie so, ja, da werden dann halt Leute an irgendwie Schlüsselstellen positioniert, damit man da Vertraute sitzen hat und so. Aber was in diesem Film so vorgeführt wird, ist, wie explizit das auch ausgesprochen wird, wie die am Anfang ihrer Administration da in diesem Raum sitzen und sagen, da positionieren wir den, da haben wir den, da haben wir den, der hält dem die Finger auf drauf und so weiter. Und das wird alles so strategisch aufgestellt am Anfang, wie halten wir den unter Druck oder in Schach und wie machen wir das da? Und da ist halt von vornherein klar, diese Machtteilung oder wie sagt es, Balances of Power, das, ja, da haben wir schon einen Plan, wie das nicht gegen uns spielt, ja. Und dass das so explizit angesprochen wird und allen im Raum klar ist, dass das hier eh alles abgekatert ist und guck mal, wie geil wir uns aufgestellt haben und uns kann keiner mehr was. Das ist schon heftig.
Ist erschreckend. Ja.
Und da will ich dann meine Frau da noch unterbringen, sehen sie zu, dass das passiert und dann, ja, damit die da irgendwo die Ohren offen halten kann.
Ja.
Ja, heftig. Das ist echt heftig. Aber wahrscheinlich läuft es so oder so ähnlich. Ja,
ja, wahrscheinlich war es tatsächlich so. Also ich glaube, es ist so. Also machen wir Punkte dran. Bob, du hast ihn vorgeschlagen. Fang du an.
Ich würde ihm 8 Punkte geben. Mir hat er sehr gut gefallen. Und warum?
Habe ich das schon ins Dings geschrieben oder nur ins Doc? Ich glaube, ich habe das schon ins. Ich habe nämlich den Artikel schon angelegt. Und da habe ich tatsächlich bei dir 8 Punkte reingeschrieben.
Ah, siehst du mal. Nee, im Doc steht, in unserem Google Doc steht noch von letzter Woche die Punktzahl von Damen Gambit.
Was hast du denn bei mir eingetragen, Christoph?
Ich habe bei uns allen 8. Ich habe gedacht, diesmal werden wir alle 8 Punkte geben, aber jetzt weiß ich, dass du es nicht tun wirst.
Nein, werde ich nicht. Ich gebe 3 Punkte. Ich habe keinen Zugang zu dem Film gekriegt.
Oh, fuck.
Ja, okay, ich erkenne, das ist ein guter Film, aber er macht mir keinen Spaß, deswegen kann ich ihm keine vielen Punkte geben. Wenn der mir irgendwann wieder über den Weg läuft, will ich ihn auf die Sneakpot-Seite gehen, gucken und sagen, nee, den fand ich nicht gut, den möchte ich nicht nochmal gucken. Deswegen, 3 von mir. Und du?
Ja, ich gebe auch 8.
Ach so, 8 hast du ja schon gesagt.
Ja, genau.
Na gut.
Und denn? Also Stefan hat es jetzt nötig zu trinken, dann fangen wir doch damit an.
Hast du aber eine schnelle Überleitung zur Droge der Wahl.
Aber ich bin nicht der Kapitelmarke zuvor gekommen.
Noch alles klar, die kann ich ja rutschen im Zweifelsfall. Aber gedrückt hatte ich noch nicht.
Fachbegriff, rutschen.
Ja. So heißt es doch, oder? Wenn man das.
Ja, absolut, ja.
Genau. So, Christoph, du musst mir helfen, was ich jetzt hier trinke. Ich habe nämlich eine
Flasche. Oh, klingt ja völlig unterschiedlich. Ich mache nämlich hier gerade 2 Flaschen auf.
Du machst gerade 2 Flaschen
auf. Das hat hart geklippt.
Das macht nichts. Ja, du kannst dich mal so.
Kann ich auch noch?
3 Grad runterdrehen, Christoph. Leiser drehen.
Passiert. Ich trinke nämlich was Ähnliches wie du. Aber ich habe 2 Flaschen davon.
Okay, jetzt. Ja. Also, ich hab eine Flasche geschenkt bekommen, die heißt The Ultimate Single Malt Scotch Whisky aus Cole Isla 2011. Ich fürchte, das ist nicht ganz mein Favorite Spirituose werden wird, aber erklär mir mal, was ich da jetzt trinke, was ich zu erwarten habe, während ich hier diese Flasche öffne und versuche auch ein schönes Geräusch okay. auf den Äther zu schicken.
Darf ich dich erst korrigieren, wie man den Namen ausspricht?
Gern, ja.
Ja, also Der Name spricht sich Karl Ille aus.
Karl also, Ille. Das
vorne ist nicht Coal, also es ist nicht Kohle, schreibt sich auch A-O, nicht O-A. Und es ist ein offenes, hinten liegendes A, also es ist ein A, was hinten auf der Zunge liegt, also Karl.
Also wie Karl. Das,
ja, so ein bisschen, ja.
Karl.
So ein bisschen. Aber nicht gluttural. Ah. Und das, was die meisten Leute Ila aussprechen, ist aber ein I-Laut vorne. Und hinten ist es ein Ö-Laut. Also so wie bei Ö halt. Ile. Ja, also Ile. Und es ist auch nicht ein schnell gesprochenes I, sondern ein langsam gesprochenes. Also ein Ile. Karl Ile.
Karl Ile.
Das ist natürlich völlig unaussprechlich für uns.
Ich sag mal, wenn du das noch öfter machst, klingst du dadurch nicht intelligenter.
Nee, Karl Ile. Ja, und das ist eine, ist ein Whisky von der, also eine der klassischen berühmten Destillerien von der Insel Ila. Und die Ila Whiskys, das sind ja so die für die, ja, für die Spezialisten im Endeffekt. Das ist schon, also das, diese ganz rauchigen, torfigen Dinger, die, an die man sich jahrzehntelang herantränken muss. Und
ich fange heute damit an.
Ja, mal gucken. Und deiner ist, glaube ich, eine nummerierte Flasche, gell? Aus einem bestimmten Jahr, achtjährig, oder? Sehe ich da, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, Distill 2011, Bottle 2020, also 9 oder, ja, aber ich glaube, es sind 8. Genau, in Hogshead for 8 years. Flasche 7 von 374.
Das ist schon ziemlich geil, sowas überhaupt aufzumachen. Ist schon.
Ist offen.
Geil.
Eieiei, uiuiuiui. Da ist aber viel los.
Ja, und ich trinke einen 12-Jährigen und im Vergleich dazu einen Moch, der keine Altersangabe hat. Habe ich vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal getrunken hier. Oder einem Jahr. Und die sind sehr unterschiedlich. Und ich stelle mir deinen so vor, wie meinen 12-Jährigen, nur noch viel härter in die Fresse.
Da habe ich noch mehr Angst. Ich rieche dran, ich muss sagen, der riecht schon toll. Also.
Ja, der hat halt sehr viele so Ester und so. Ist halt so richtig aromatisch, gell? Also der riecht. Also wenn man bei uns im Labor an so einem Stück teerhaltige Schwarzdecke riecht, wo eben so Teer, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe drin sind, dann wird einem auch klar, warum die Aromaten heißen, weil die halt aromatisch sind. Und es riecht teerig ein bisschen. Also und mit teerig meine ich nicht so Asphaltstraße, sondern wenn du einmal echten Teer gerochen hast, dann weißt du, was ich meine. Das ist einfach, ja, so riecht Karl Ile. Und da deiner weniger lang gelagert ist, wird er wahrscheinlich noch fieser danach schmecken also, und auch riechen.
Ich finde, der riecht nicht so intensiv. Also er riecht so ein bisschen rauchig.
Okay,
aber,
ich bin sehr gespannt.
Aber sonst sehr gefällig fast, möchte ich sagen. Also
ich werde bekloppt.
Ich meine, da hinten noch andere Sachen erkennen zu können sogar. Also es ist jetzt nicht so, wir haben doch mal ganz am Anfang unserer Cocktail-Karriere so ein Scotch-Tasting gemacht, wo wir irgendwie 12 Proben hin und rück getrunken haben. Das war garstig. Da war viel mehr ja Rauch und Gummiboot und so komische Gerüche dabei. Diesen Eindruck habe ich jetzt hier gar nicht. Also es ist halt, ja, es ist Rauch da, aber ja, gefühlt vielleicht sogar ein bisschen Frucht oder sowas.
Echt? Das ist ja erstaunlich. Da schmeckt mir das
bisschen
Ursprungsdings noch. Habe ich eben polyaromatisch gesagt? Nee, polyzyklisch aromatisch. egal. Nicht polyaromatisch zyklisch, sondern polyzyklisch aromatisch.
Ja, wollte ich gerade korrigieren.
Wolltest du gerade korrigieren?
Gut, ja, dass du es jetzt selber gefunden hast.
Okay, dann bin ich sehr gespannt und wenn ich das nächste Mal bei dir bin, werde ich meine 12-Jährige mitbringen und dann werden wir das mal gegeneinander trinken.
Also, ja, ich habe jetzt gerade probiert, der ist schon scharf, der hat 46%, also jetzt nicht ganz ohne Alkohol.
Nur 43.
Hm. Aber auch das ist wesentlich angenehmer zu trinken, als ich befürchtet habe, als im Gegensatz zu dem, als du mir das dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Das ist auf die Fresse.
Das wäre untrinkbar für dich.
Ich habe da echt so erwartet, da beißt du in den Teer und reibst dir dann den Mund mit so einem alten Gummiboot aus, bevor du am Öltanker riechst oder so. Irgend sowas. Also,
ich hätte gedacht, dass es noch nach Teer und Rauch schmeckt vor allem. Aber ja, das ist ja interessant. Da bin ich mal gespannt.
Also, sehr angenehm. Also, wenn das immer so ist, trinke ich das gerne. Ich stelle mir jetzt gerade unseren Hörer Bullein vor, der beim Joggen ist, versucht eine neue Bestzeit aufzustellen und zu Hause eine neue Flasche Whisky hat und wir reden jetzt auch noch darüber. Tut mir nicht leid, du kannst ja zu Hause einen einschütten.
Vielleicht bist du jetzt einfach alt genug, Stefan, du bist halt jetzt ein alter Herr, dass du jetzt auch Whisky trinken kannst.
Endlich.
Endlich, in 10 Jahren fangen wir dann an, Asbach Ural zu trinken.
Ach, nee, das lassen wir lieber.
Ich nicht. Das ist schön. Doch, das ist, da gibt es viel Neues zu entdecken.
Das ist ja super. Bob, was mit dir? Jetzt bin ich gespannt, ob du auch das trinkst, was ich schon in die Datei eingetragen habe.
Oh, jetzt bin ich ja gespannt, was du da eingetragen hast.
Sprich.
Ich trinke Manhattan, aber ich habe ihn im Glas hier einfach so zusammen gerührt, im Glas gebaut, mit ganz schnöde Jim Beam, dem Prohibition Rye und meiner immer noch offenen Flasche Belsazar und ein bisschen Sexy Bitters aus München.
Ich glaube, ich hatte Bourbon einfach reingeschrieben.
Hast du nicht Boulevardier eingetragen gehabt?
Hatte ich Boulevardier?
Ja, der stand da noch von letzter Woche.
Ach so, der stand noch von letzter Woche. Mein Fehler.
Ja, der stand von letzter Woche. Ich glaube, ich hatte einfach Bourbon eingetragen,
tatsächlich habe ich letzte Woche mit dem Buffalo Trace meinen letzten bezahlbaren Bourbon leer gemacht.
Dann musst du die unbezahlbaren trinken. So macht Stefan das auch.
Ja, touché. Aber jetzt muss ich erstmal wieder nachkaufen. Aber jetzt ist ja erstmal Weihnachts-Lockdown und so, kriegst ja kein Bourbon mehr hier, ist ja furchtbar. Muss ich Rye trinken.
Es gibt so Paketzusteller, die bringen dir die.
Ja, jetzt wird langsam knapp. Übermorgen ist Weihnachten. Knapp, ja. Ja, doch, mit Amazon Prime würde es schon noch gehen, glaube ich. Ja.
Okay.
Wie machen wir weiter?
Ich trinke weiter, du redest weiter.
Oh je. Ihr schaut zu wenig Fern, sagt man ja. Hat man früher gesagt. Ich weiß nicht, was man heute sagt.
Ich habe Football geschaut am Wochenende wieder viel. Das zählt natürlich da nicht für die anderen 6 Tage. Ach nee, wir haben ja letzte Woche erst Freitag aufgenommen. Also viel war nicht.
Ich gucke Mandalorian. Das ist irgendwie, das kann man erst am Ende besprechen.
Der Chris, 2 Abende habe ich das weggeschaut.
Ja, wirklich. Mandalorian, also, ich bitte euch.
Okay.
Was muss ich als nächstes besprechen? Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich frage.
Über Sound of Metal.
Yeah. Sound of Metal.
Eine Rock'n'Roll-Doku.
Ich dachte, es wäre eine Metal-Drummer-Doku. So geht's auch los.
Jetzt bin ich gespannt und verängstigt.
Ja, wirklich.
Was jetzt kommt, was es ist.
Es ist ein Drama. Und zwar, es handelt von einem jungen Metal-Drummer, der in einer zweiköpfigen Band ist, nämlich seine Freundin, die singt und Gitarre spielt und er, der drummt.
Man kann Metal mit 2 Leuten spielen.
Ja, kann man schon, muss nur halt sich Mühe geben, genug Lärm zu machen. Ja, ohne Bass ist schon blöd, muss man schon sagen, leider, aber gut, geht schon. Wir erleben dann auch in der Innenansicht von ihm, also der Innenwahrnehmung von ihm, ist sehr gut dargestellt, wie er gehörlos wird von einem Moment auf den anderen. Oder ja, nicht von einem Moment, also er verliert sein Gehör relativ schnell. Ist dann erstmal verwirrt und so und kommt dann in so ein, ja, wie so ein gehörlosen Asyl, so ein Haus auf dem Land, wo eben nur Gehörlose sind, die eben dort die Gebärdensprache lernen und eben lernen, dann eben sich neu da zurechtzufinden. Und da lebt er dann eine Zeit lang, relativ lange Zeit wahrscheinlich, das ist nicht so klar definiert, aber es scheint mir relativ lang so. Er liebäugelt dann irgendwann mit so einem Implantat, mit so einem
Cochlea-Implantat.
Und das kauft er sich dann auch für einen Haufen Geld. Und dann sieht man ihn, wie er praktisch damit dann ja lernt, zurechtzukommen, weil es eben auch, ja, er hat da wohl falsche Vorstellungen davon, wie man dann hört. Er denkt, er hört dann einfach wieder, aber das ist halt nicht hören, sondern es ist halt andere Art von Wahrnehmung, es ist halt ein anderes Sinnesorgan. Ne? Und ja, und hört dann, ja, dann begleitet man ihn dabei, wie er dann eben damit wieder zurück in die normale Welt eben geht und wieder zu seiner Freundin zurück und ja, wie das dann für ihn ist. Und ja, das ist ein handfestes Drama. Kann man nicht anders sagen. Also gar kein Feel-Good-Movie und es ist ziemlich gut gemacht, diese Innenwahrnehmung. Also wir haben ja einen Kollegen bei uns auf der Arbeit, der so ein Cochlea-Implantat hat. Und das ist für uns natürlich nicht nachvollziehbar, wie der wahrnimmt und was der hört. Und das ist natürlich hier in dem Film auch auf eine Weise dargestellt, wie es natürlich nicht die Realität sein wird, aber so in die Richtung der Realität oder in die Richtung dessen, welche Informationsdichte bei ihm ankommt. Ne? Und das erklärt für mich dann natürlich einiges, wie er, also er jetzt meine ich mein Kollege, reagiert oder wahrnimmt. So eben manchmal hat man das Gefühl, er hört einen sehr gut und manchmal hat man das Gefühl, er hört einen gar nicht. Ja? Oder er hört irgendwas. Und das ist ziemlich gut dargestellt hier. Und natürlich auch bedrückend, klar, weil das ist eine bedrückende Situation für jemanden, der das vorher nie hatte und der damit eben keine noch nie Erfahrung gemacht hat.
Ja, ist krass, wenn dir ein Sinn plötzlich verloren geht. Und gerade genau, wenn du Musik machst, ist halt schon hören sehr zentral.
Ja, das ist halt berufsunfähig, gell? Das ist halt schon, und das ist halt, ja, für so einen Heavy-Metal-Drummer, das ist halt das Leben, gell? Da ist halt gar nicht mehr so viel außenrum, gell? Außer vielleicht ein bisschen Drogen und ein bisschen Ficky-Ficky. Also es ist halt, viel mehr bleibt da halt nicht übrig, gell? Hm. Und das ist dann halt heftig. Ja. Was mir im Fazit auffiel, war, dass der Film sehr langsam ist und sehr leise, was natürlich auch naheliegend ist. Aber er zählt eben auch langsam. Gell? Also du hast oft so Einstellungen auf ihn, wo er ganz wenig macht, nur so guckt und so ein bisschen verwirrt guckt. Und weil er eben gerade mit der Situation zurechtkommen muss. Und da musste ich mich zurückerinnern an den Frau in Flammen-Film, bei dem wir ja auch kritisiert haben, dass er zu langsam erzählt ist.
Ja.
Und da dachte ich mir, ja, aber hier ergibt es so viel Sinn, dass ich das gut annehmen kann. Und dass ich es trotzdem, ich will nicht sagen genieße, weil das ist kein Feel-Good-Movie, aber dass das für mich stimmig ist zu dem, was erzählt wird. Also das fand ich, ja, also ich ertrage es tatsächlich auch, wenn langsam erzählt wird. Nicht wahnsinnig gut, ich mag das nicht wahnsinnig gerne, so langsam erzählt wird, aber hier war es total stimmig, weil der findet sich nicht mehr zurecht mit seiner Wahrnehmung. Und das machst du am besten, indem du ihn zeigst und er guckt verwirrt. Also das war, ja, ich fand es gut gemacht. War
okay, klingt nicht schlecht.
Nee, ist überhaupt nicht schlecht. Ist ein wirklich guter Film und hat mit Heavy Metal Drum wenig zu tun.
Ja, am Anfang wahrscheinlich kurz und dann war's das.
Ja, kurz. Ist halt wirklich nur der Aufhänger. Und dann ist es halt ein Drama eines Menschen, der einen Sinn verliert. Ja. Und deswegen sein Leben auch irgendwie neu ordnen muss. Und es zum Teil schafft und zum Teil aber auch nicht. Und ja, also durchaus Empfehlung.
Okay. Klingt spannend.
Ich habe keine Ahnung von Schlagzeugspielen, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man das ja noch fühlt. So. Also ich meine, du fühlst ja, wann du wo drauf gehauen hast. Ne? Und der Beat ist ja dann, also irgendwie, ich stelle mir vor, dass das zumindest irgendwie ohne Gehör vielleicht noch besser geht als Geige spielen. Aber vielleicht auch
also das funktioniert Vorstellung. Tatsächlich. Der hat, da ist auch eine Szene, wo er sein Schlagzeug eben nochmal rausholt und dann eben drummt. Und da wird auch dargestellt, was er hört im Inneren. Und es ist eben so ganz gedämpft, so Ja, nur die laute Bass, also die Bassdrum nimmt er halt noch wahr irgendwie. Und dann kommt eben die Außenansicht, und da ist es halt ganz adäquates Drum-Solo, gell? Also klingt richtig gut. Und da hast du natürlich recht, klar, ich meine, das der verliert ja nicht sein Taktgefühl und so und auch nicht die Handhabung, wie er auf die Trommeln schlagen muss und so, gell? Also das stimmt schon. Der muss nicht nachkorrigieren, das ist ja beim Drum anders als bei der Geige. Da musst du ja nicht nachkorrigieren, um irgendwie den Ton zu treffen oder die Stimmung ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, sondern du haust da auf diesen Drums rum. Das geht schon. Aber er hat halt irgendwie keinen Bezug mehr dazu. Also das ist jetzt schon auch rein interpretiert von mir. Ich habe so das Gefühl, in diesem Drum-Solo, in diesem einen, was ich gerade beschrieben habe, merkt er, ja, okay, er kann das noch, aber das ist nicht mehr seine Welt. Also das ist so, er ist halt kein Drummer mehr. Er ist halt gehörlos. Also er ist halt nur noch jemand, der die Technik beherrscht.
Ja, okay, und das ist nochmal was anderes, ne? Also jetzt geht es über die Berufsunfähigkeit sozusagen hinaus.
Genau.
Das könnte er schon noch machen, aber er ist jetzt dann auch berufsunwillig irgendwie auf eine Art geworden.
Ja, es ist für ihn eben, ja, unwillig, weiß ich nicht. Ja, er ist es halt nicht mehr. Es ist nicht mehr seine Identität, könnte man sagen.
Ja. Er ist schwer, sich da rein zu versetzen, aber es klingt echt interessant. Also ich gehe da mit Stefan mit, auch wenn es jetzt, wenn du betont hast, dass kein Feel-Good-Movie ist. Das ist so die Art Drama, die ich mir vielleicht angucken würde.
Ja, ich hatte auch überlegt, es euch nächste Woche vorzuschlagen als Präsentation, also als Film, den ich euch präsentiere. Aber ich habe was anderes gefunden, wo ich noch mehr Bock drauf habe. Von dem ich hoffe, dass der Stefan es heute nicht vorschlägt. Aber wir werden es sehen.
Meinst du?
Mhm. Ja.
Also ich bin, glaube ich, relativ weit aus meiner Komfortzone raus.
Also, na dann nicht.
Na, wobei, es gibt was Naheliegendes, was ich total vorschlagen könnte.
Ja. Ja. Ja, also guck das ist gut. Was haben wir noch zu besprechen, Stefan?
Jetzt wird es wieder weihnachtlich.
Oh, schön.
Du hast wie jetzt in jeder Woche einen weiteren Weihnachtsfilm rausgesucht. Nein, diesmal eine Weihnachtsserie. Ich versuche sie auch nicht auszusprechen. Ich hatte jetzt genug Sprachstunden für heute. Eine norwegische Weihnachtsserie, deren ersten Staffel du, glaube ich, letztes Jahr schon besprochen hast, richtig?
Ja, mit der Claudia zusammen. Jämtiljul heißt die Weihnachtsserie und jetzt eben die zweite Staffel. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie auf Deutsch heißt und ich glaube, sie ist auch irgendwie falsch übersetzt, deswegen vergesse ich es immer. Irgendwas Weihnachten zu Hause? Weihnachten nach Hause? Weihnachten? Könnt ihr es mir sagen? Ich glaube, Weihnachten zu Hause heißt es, oder?
Weihnachten bei den Hoppenstedts, was?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, es heißt Weihnachten zu Hause. Und das ist Quatsch, weil nämlich, wenn es Weihnachten zu Hause wäre, dann müsste es Jemme heißen. Also da müsste noch ein M und ein E dran. Weil Jem, so wie es heißt, ist eine Bewegung zu etwas hin. Also Jämtiljul heißt an Weihnachten nach Hause, nicht zu Hause. Zu Hause, da ist man ja schon dort. Aber gut, sei es drum. Ihr werdet das finden bei Netflix. Eine sympathische norwegische Dramedy-Serie nennt man es, glaube ich, oder? So Comedy mit ein bisschen Drama und jetzt auch ein bisschen Musik im Hintergrund, wunderschön. Wir
ist ja begleiten die, kann man ein bisschen Weihnachtsmusik spielen.
Unbedingt. Wir begleiten die aus unserer Sicht junge.
Wie alt ist sie denn? Was ist 30, denn jung für dich?
Ja, oder 32 ist sie, glaube ich. Johanne, die immer ein bisschen Männerprobleme hat, beziehungsweise die letzte Staffel endete mit dem Weihnachtsessen und sie war wieder alleine und dann klingelte es an der Tür, also bei ihren Eltern war sie, und das war der ganz gemeine Cliffhanger, weil man nicht wusste, welcher von den Typen jetzt draußen stand, und in gewisser Weise, wir haben natürlich diesmal getippt, die Theresa und ich, wer es war, und in gewisser Weise hatte ich recht. aber auch nur in gewisser Weise. Und die Staffel ist nicht so leicht wie die letzte. Letztes Jahr war es ja so sehr Comedy-mäßig, da wird sie dann beim Daten gezeigt und so mit so skurrilen Typen, die sie dann datet, sehr lustig, wenn auch so ein bisschen verschroben Drama, aber eigentlich lustig. Und jetzt ist es schon ein bisschen depressiver oder fast depressiv, ernst könnte man sagen. Und viel weniger Leichtigkeit, aber schon liebenswert und unterhaltsam und es macht schon Spaß und man schaut es sehr angenehm, sehr hart an einem Tag, einem Abend weg. Es sind auch kurze Folgen, ich glaube, die sind immer eine halbe Stunde.
Wie lang geht das?
Es geht nicht lang. Also wir haben um 10 Uhr abends angefangen und wir haben es durchgebinged an einem Abend.
Okay.
Wow, okay.
Ich glaube, es sind nur 4 Stunden oder nicht mal, oder? Nee, ich glaube, es sind nur 6 Folgen eine halbe Stunde oder so. Also wirklich, man schaut es echt schnell weg. Und es schaut sich halt auch so gut. Also es macht einfach Spaß, das zu schauen. Und ich hoffe, das wird jetzt wird so eine Tradition, dass da jedes Jahr eine Staffel kommt. Ich glaube es eigentlich auch, weil es, ich glaube, es war auch erfolgreich. Ja. Es schafft so irgendwie so ein bisschen ernst zu sein, aber nicht zu ernst. So ein bisschen kitschig, aber nicht zu kitschig. Sehr norwegisch, aber ich glaube auch für Leute erträglich, die eher amerikanisches Kino gewohnt sind. Ja, irgendwie aus dem Leben gegriffen, aber doch irgendwie artifiziell. Also es ist einfach gut gemacht. Es macht einfach Spaß. Ich mag das. Ja. Jem til jul. Schaut euch das an. Wie die deutsche Synchro ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es auf Norwegisch geschaut. Wie
machst du das dann mit deiner Frau?
Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Die muss Untertitel lesen. Hilft halt nichts.
Deal with it.
Ja, also da bei norwegischen Sachen. Und vor allem, das ist ja schon so, da ist ja wenig Knallbumm, wenig Nebengeräusch, die reden sehr deutlich miteinander. Also das wäre blöd, wenn ich das auf gedacht, weil das ist wirklich eine Gelegenheit, es auf Norwegisch zu schauen und nicht die Untertitel lesen zu müssen, weil man die einfach gut versteht. Gell? Also es ist, also immer nur bei dem, da spielt ja ein Schwede auch mit, einer ihrer Liebschaften, da habe ich immer so ein bisschen, da lohnt sich dann schon mal auf die Untertitel, weil das Schwedisch, das habe ich in der Uni zu wenig gemacht, also
Wie lange hattest du nicht so lange Schwedisch?
Nee, Norwegisch hatte ich als erste Sprache.
Ah, okay.
Und Schwedisch habe ich dann, glaube ich, noch zwei der vier Sprachkurse gemacht. Und Dänisch habe ich, glaube ich, 3 gemacht. Aber Schwedisch ist schon meine schwächste Sprache, muss man schon sagen, von den dreien jetzt. Was ich nie gedacht hätte, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich in Dänisch schwächer wäre, aber in Dänisch bin ich recht gut eigentlich. Weil Dänisch eben sehr, sehr norwegisch ist und man halt nur mit der völlig absurden Aussprache zurechtkommen muss. Und wenn man die irgendwie halbwegs im Ohr hat, dann kommt man sprachlich, also Dänisch ist ja im Endeffekt geschrieben fast wie Norwegisch, weil das Norwegische entstanden ist aus dem Dänischen.
Du hast mal gesagt, dass Dänisch betrunkenes Norwegisch sei.
Ja, man könnte eigentlich ist es eher andersrum. Eigentlich ist Norwegisch nüchternes Dänisch. Weil das Dänisch halt älter ist, gell? Also Norwegisch ist halt im Endeffekt wirklich in Dänisch, was Schwedisch ausgesprochen wird, was ein bisschen abstrus ist, aber ja, und das Schwedisch selbst ist, da ist mir manches ein bisschen fremd. Also da muss ich dann zweimal hinhören und dann, ja, die benutzen auch zum Teil Wörter, die ich zum Teil kenne aus dem Norwegischen, die im Norwegischen andere Bedeutung haben oder die ich halt nicht kenne. Und ja, das Schwedisch fällt mir immer komischerweise ein bisschen schwerer. Und ja. Nee, aber es ist eben wirklich sehr gut zu verstehen. Also es ist für einen norwegischen Schüler ist es die optimale Serie, weil man es richtig gut verstehen kann. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, es sind 6 Folgen und die Folgen sind so zwischen 25 und 31 Minuten lang oder 34 Minuten lang. Ja, das erklärt auch, warum das leicht an einem Abend ist. Es ist eigentlich ein langer Film, muss man sagen. Ein dreistündiger Film.
Ja. Ja, gut, aber wenn der angenehm zusammengebaut ist, dann kann man das ja gut, also gerade so in so Serienform, da kriegst du halt dann 6 neue Geschichten immer wieder erzählt.
Genau.
Das macht's ja manchmal einfacher, als so einen 3-Stunden-Film durchzuhalten.
Ja, ja. Nee, ist wirklich, wirklich schön erzählt und macht einfach Spaß. Ja.
Okay. Weiter geht's.
Hm? Mit was denn?
Katharina von Alexandrien.
Oh Gott.
Matsch und Leder? Oder?
Der Downer am Ende.
Du hast die Reihenfolge festgelegt.
Ja,
ich werf nur das einer zum nächsten sozusagen.
Also ja, ist Matsch und Leder. Spielt im, ich glaube, 3. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert. Also in der Zeit des Niedergangs des Römischen Reichs.
Oh, habe ich dir erzählt, dass du im Spätfilm erwähnt wurdest mit deiner Kategorie Schlamm und Leder?
Ja, das ist schon vor ein paar Wochen, oder?
Ich habe es jetzt gerade erst gehört und dachte so, ach ja, wie lustig. Da diskutieren sie auch darüber und ja.
Ich habe es selber gehört, kann auch sein. Ah, ja. Ja, und dann
Christophs Lieblingskategorie.
Ja, die ist gar nicht von mir, habe ich da glaube ich auch angemerkt. Ich weiß aber nicht mehr genau, woher ich sie habe, aber irgendwo ist es von irgendwem anderes. Es fällt mir nicht mehr ein, von wem, aber es ist auf jeden Fall geklaut, die Kategorie. Aber ich habe sie berühmt gemacht.
Genau.
Ja, also, Zeit der römischen Provinzen. Und es ist eine unsägliche Scheiße. Es ist wirklich, es ist unsäglich beschissen. Ich hab schon schlechte historisierende Serien oder Filme gesehen, aber die ist wirklich, also die schlägt wirklich den Fass, wirklich den Boden aus. Das ist ja wirklich genau mein Ding, ja. Also so dieses Spätantike, Frühmittelalter, das ist ja, das mag ich ja total, gell? Oder auch Antike. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so beschissen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfange. Es ist so grauenhaft. Also von der Story her, schon die Story ist eigentlich nicht greifbar. Dann geht's schon los. Es geht um irgendwelche Machtspiele innerhalb der römischen Gesellschaft. Und da wird eine Frau, wird sie überhaupt instrumentalisiert oder ist sie nur dabei? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine Araberin, die eben diese Katharina, die sehr sprachbegabt ist und die eben schon als Kind ganz viele Sprachen spricht und da eben den Römern aufgefallen ist, als sie gerade ihre Familie abgeschlachtet haben, dass sie eben nicht nur fließend Latein spricht, sondern eben auch alles mögliche andere tolle Sprachen und so, keine Ahnung. Und sie wird dann praktisch so als Haussklavin und Übersetzerin gehalten. Ist natürlich auch super schön und super selbstbewusst und bla 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 bla. Dann sind wir, wenn ich das richtig gedeutet habe, ich bin mir gar nicht sicher, es wirkt so, als hätte ich den Film nicht richtig gesehen, ich habe ihn aber richtig gesehen und ich habe trotzdem zum Teil gar nicht verstanden, wo die gerade sind. Ich glaube, er spielt in Britannien. Und da ist es dann so, dass da irgendwie wie so eine Revolte gegen die Römer, die aber nur von Frauen, also da ist dann so ein Female Empowerment Geschichte reingeflochten, die aber überhaupt nicht zündet und überhaupt nicht funktioniert und auch, man versteht den Grund gar nicht so richtig, ja okay, da sind keine Männer da, wahrscheinlich weil die verschleppt sind, weil sie im Krieg sind oder weil sie abgeschlachtet sind, völlig egal, und die Frauen sind jetzt ja völlig überlegen gegenüber der römischen Armee und nur so Quatsch, nur so, ja, die ganze Zeit und uns wird alles so anerzählt, aber nicht weitererzählt, irgendwelche Figuren, die dann die Seiten wechseln, die dann mal bei den Römern sind und dann mal bei den anderen, wie auch immer, die anderen, das habe ich schon wieder vergessen, es bleibt alles so gar nicht.
Super.
Dann irgendwelche Szenen bei den Römern. Peter O'Toole spielt auch einen der führenden Römer. Peter O'Toole stört mich in Troja schon immer jedes Mal, weil er einfach, ich muss endlich mal diesen Lawrence von Arabien Film schauen, ob der früher schon so scheiße war, weil in Troja ist er auch echt scheiße, obwohl da ein paar Szenen sind, wo Film, man...
Peter O'Toole ist gestorben, bevor dieser Film hier rausgekommen ist, ein halbes Jahr vorher. Also es waren
der konnte nicht
möglicherweise
mehr
seine, nein, das wollte ich nicht gesagt haben, aber möglicherweise war er jetzt nicht mehr, sagen wir mal, seine absolute Prime Darstellungsmöglichkeit.
Das kann sein.
Vor seinem Tod.
Also in Troja hat mich schon genervt, dass er so alt aussieht und so also auf eine unwürdevolle Weise alt und weinerlich, was in einer oder zwei Szenen von Troja ja passend ist, nämlich wo sein Sohn abgeschlachtet wird und wo Troja fällt, ja, wo ich sagen kann, ja, da darfst du rumheulen, alter Mann. Aber sonst ist es einfach fürchterlich würdelos und ich find ihn ganz schrecklich, so fürchterlich zerbrechlich. Und hier, ja, ist er, ja, vielleicht weil er so alt ist, ich habe keine Ahnung. Also ich finde ihn auch schrecklich hier, ganz schrecklich. Und das Problem ist, dass er nicht mal der Schlimmste ist unter den Römern, weil die Römer sind zum Teil, also einmal, sie spielen immer in so Kulissen, wo du siehst, dass der Hintergrund eben so ein computergeneriertes Bild ist, so eine lange Halle, die so nach hinten geht, wo ich mir denke, so, ja, ihr hättet jetzt auch ein Ölbild dahinter stellen können, es hätte auch nicht falscher ausgesehen. Furchtbar. Fieses Studiolicht natürlich. Und die Römer, die sind zum Teil wie ein lebendes Brian. Ja, also sie sind wirklich so, da, also diese Szene bei lebendes Brian mit dem, wo die Wachen immer nicht lachen dürfen und Inkontinentia und na, Schwanzus Longus und sowas. Ja, genau. So reden die zum Teil, wo ich denke so, ey Leute, ihr seid Karikaturen, das ist kein Karikaturfilm, ja, das ist kein lebendes Brian hier, sondern ihr meint das ist nämlich genau das Problem, die meinen das so scheiß bierernst alles und sind dann eben so scheiße, also in der Betonung, ich hab's auch mal auf Englisch umgeschaltet, ist auf Englisch genauso beschissen, und in der, oder habe ich es auf Englisch schon? Nee, es gab ihn, glaube ich, nicht auf Englisch. Wie war denn das? Nee, ich glaube, es gibt ihn nur auf Deutsch. Richtig. Aber es ist auch, wie sie spielen. Genau, das war nämlich das. Wie sie spielen ist auch so komisch karikaturhaft. Es passt nicht zusammen. Und das, was am schlimmsten dann ist, ist dann diese namensgebende Figur, Katharina von Alexandrien, die wird dann gemartert und hingerichtet und auf ein Rad genagelt. Also sie wird mehr oder weniger gekreuzigt, nur halt auf ein Rad. Sie ist Christin, ja, und sie wird dann eben wie Jesus mit einer Dornenkrone und so, ja, das wahrscheinlich, ich gehe davon aus, ich habe mich jetzt da nicht belesen, das ist glaube ich, nach einer wahren, nein, streich das. Es ist nicht nach einer wahren Begebenheit, sondern es ist nach der heiligen Geschichte einer Heiligen, ja. Und das, finde ich, macht es dann erst richtig schlimm. Am Anfang ist es ja noch so ein bisschen Schlamm und Leder und römische Intrigen und so. Aber dann wird es halt zu so einer christlichen Heiligen Anbetung am Ende, die halt so bierernst und tröge erzählt ist, dass es halt kaum erträglich ist. Und wo ich auch denke so, nee, Leute, nicht das jetzt auch noch. Also, das ist so furchtbar. Das ist wirklich totale Abturn. Man kann sich diese Scheiße kaum anschauen. Ich habe sie trotzdem durchgeschaut.
Tapfer, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
Nee, so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Also, vor allem diese Römer. Also, die sind solche Karikaturen. Und sie ist eigentlich die meiste Zeit des Films, obwohl sie wirklich sehr hübsch ist sie sowas von farblos. Bisschen arrogant, ja, aber sehr farblos. Und es wird dann halt erst klar, so als sie dann so als Heilige oder so als Heilige in Spe so dargestellt wird, wo man denkt, ah ja, okay, in die Richtung soll das gehen. Die soll halt irgendwie, die soll irgendwie die Aura der Heiligkeit umwehen. Und dadurch wird einiges bisschen klarer, aber da wird halt noch alberner dadurch. Also es ist maximal albern. Ja. Braucht ihr nicht schauen. Könnt ihr euch sparen.
Nee, auf keinen Fall.
Habe ich für euch übernommen.
Sehr gut.
Also ja, ich wollte fragen, wie du drauf gekommen bist, aber ja klar, dir wird das sowas wahrscheinlich vorgeschlagen einfach, oder?
Ja klar, mir wird sowas angeboten und ich denke mir, hey cool, Rom, ja, warum nicht?
Ja.
Also, da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen weiter im Machwerk von Peter O'Toole rum wüten, wenn du möchtest. Der Mann hat ja immerhin 8 Oscar-Nominierungen in seinem Leben zusammengesammelt.
Und hat keinen bekommen, oder was?
Nee, bekommen hat er keinen, aber ich meine, naja, gut, also 8 Oscar-Nominierungen allein sind, glaube ich, des Lobes genug. Ja, aber er hatte noch mehr so Filme, also Caligula und solche Sachen gespielt, also du wirst Dinge finden, wenn du nach mehr Rom mit Peter O'Toole suchst, da gibt's noch was für dich.
Oh Gott. Ja, ich bin ja großer Peter O'Toole-Fan, ja. Muss sein. Nee, ich
Lawrence of Arabia musst du natürlich gucken, ja. Ich meine, das ist Claim to Fame, wenn du so willst. Das ist allerdings auch 1962 gewesen, also das ist ein bisschen her.
Ein bisschen, ja.
Ja.
Von wann ist dieser Caligula?
70er. Späte 70er, glaube ich. Später Tiberius.
Okay. Ja, ich mag dieses, also jetzt in seinen alten Rollen, ich kenne ihn ja praktisch nur in alten Rollen, dieses Starren von diesen blauen Augen, dieses mit so leicht wässrige, starrende, tiefe Augen. Keine Ahnung, ob er das früher auch schon hatte. Muss ich mal schauen.
Tja, musst du mal schauen. Ja, gut. Also nicht schauen. Katharina von Alexandrien.
Nee, übrigens wirklich nicht.
Straight to DVD gegangen. Das hätte dich schon alleine möglicherweise warnen sollen. Das war noch vor Corona, ja. Heutzutage ist sowas normal. 2013, 14, not so much.
Jetzt muss ich mir doch nochmal die IMDb hier. Hast du es gerade offen? Wie viel haben die denn bekommen?
Bei 3,5 Sternen.
Boah, das ist auch wirklich böse. Ja gut.
Ja, dann das finde ich bei Amazon Prime immer ganz angenehm. Auch nicht bei jedem Film, aber bei manchen Filmen steht bei Amazon in der App dabei, wie viel IMDb-Sternchen das Ding hat. Das ist ja was Netflix, glaube ich, niemals tun würde, so eine Bewertung da reinzuschreiben. Bei Amazon sind sie da manchmal so frei, aber ich habe auch noch nicht rausgefunden, wann und wann nicht, weil es ist nicht überall. Aber manchmal steht es halt dran und dann weiß man schon, lass mal gut sein.
Jetzt sehe ich hier 3,5, ich habe es jetzt bei IMDb. Auf Englisch heißt er ja nicht mal irgendwie irgendwas mit Katharina, da heißt er Decline of an Empire. Was natürlich zeitlich richtig ist, aber inhaltlich hier auch fast nicht von Belang ist. Es ist so ein beschissener Film.
Ja, gut, aber okay, dann lass uns jetzt nicht, auch,
ja.
nicht weiter.
Ist auch bezeichnend, dass er nur von 372 Leuten bewertet wurde. Normalerweise ist diese Zahl bei IMDb eigentlich immer fünfstellig oder noch höher. 372 Leute haben sich nur herabgelassen, den Film überhaupt eine Bewertung zu geben und dann auch immer eine vernichten, offensichtlich.
Das heißt, man kann auch richtig was bewirken, wenn man die den bewirbt, bewertet. Das will ich jetzt tun.
Das Geile ist aber, wenn du dir die Verteilung anguckst, also fast 25% der Leute haben ihm einen Stern gegeben als niedrigsten.
Ja, genau, ich auch.
Und dann gibt es, ist so eine Treppe von, es wird immer niedriger nach oben hin, bis 9 Punkte. Und dann gibt es aber 60 Verwirrte, offensichtlich, 16,1%, die ihm 10 Punkte gegeben haben. Das sticht nochmal raus. Das ist mehr als die Leute, die ihm 9 Punkte, 2 Punkte gegeben haben. Und darunter ist es eine eindeutige Treppe, die 1,6% geben ihm 9 Punkte. Und dann geht das so höher, je weiter es nach unten geht. Außer die 10-Punkte-Bewerter, die stechen da raus. Ich weiß nicht, was denen...
Ja gut, wahrscheinlich 60 Leute aus dem Team irgendwie.
Sowas, ja, irgendwie.
Ja, oder Leute, wie die eben die Statistik beeinflussen wollen, die sagen, nö, ich fand, es war ein guter Film, so, ja, 7,5 Punkte würde ich dem schon geben, aber wenn ich 7,5 mache, dann verändere ich die Dings ja nicht und bei 300 Bewertern, da kann ich ja richtig was bewirken, wenn ich 10 Punkte angebe.
Kannst du jetzt 10. auch 10 angeben? Ach nee.
Ja, könnte ich ja. Oder die sind so verblödet, dass sie die Skala nicht wissen, wie rum sie so machen müssen. Das denkt, 10 ist besonders schlecht, wie in der Schule. 1 ist gut, 6 ist sehr schlecht und 10 ist halt noch viel schlechter. Mach ich mal 10. Keine Ahnung. Mm.
Excellent film with brilliant performances.
Okay. Haben wir noch andere
sad,
Themen?
So, ist so sad to think that this is Peter O'Toole's last film ever. However, he was one of the best performances with beautiful dialogue. I highly recommend it.
Unfassbar.
Kennt ihr diesen Podcast, wo sie diese ganz furchtbaren Filme besprechen? How Did This Get Made?
Nee.
Da ist auch eine der, ja, ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil sie doch sehr überdreht sind, weil das auch, ich weiß gar nicht, wie sie es in den aktuellen Folgen machen. Ich höre es im Moment gerade nicht. Aber ich habe es eine Zeit lang gehört und da wurde es immer vor Live-Publikum aufgenommen. Und da ist eine der, die besprechen immer extra schlechte Filme. Also sie suchen sich wirklich brutal schlechte Filme raus, laden sich dann in der Regel, das sind auch irgendwie alle Leute aus dem Umfeld von Hollywood, also so B- und C-Darsteller, die da auf der Bühne sitzen. Jason Mantzoukas zum Beispiel ist einer der Leute, die da zum Team gehören. Und dann besprechen sie halt ultra schlechte Filme und fragen sich halt, how did this get made? Und am Ende lesen sie ja immer 5-Sterne-Bewertungen von Amazon vor und suchen sich halt wirklich immer so Sachen raus, wo Leute irgendwas betonen, was du wirklich nicht mehr nachvollziehen kannst, wenn du diese Besprechung gehört hast, aber was offensichtlich bei Amazon als 5-Sterne-Bewertung abgegeben sind. Das ist eigentlich die beste Kategorie in diesem Podcast, wenn sie die Amazon-Bewertung am Schluss vorlesen. Das finde ich immer sehr unterhaltsam. Ja.
Also finde ich nicht so richtig.
Noch. Suchst du gerade den Podcast?
Ja, hab gerade gesucht, aber so richtig schlau will ich nicht draus. Naja, kann ich später auch. Nick. Ah, das wäre super, ja. Ja.
Sehr schön.
Haben wir noch was?
Weitere oder Themen haben wir heute nicht. Irgendwie Geplauder haben wir vorher erledigt. Nee. Es gibt nicht viel Neues. Christoph fährt weiter Elektroauto, ich spiele weiter Escape-Räume. Aber es taugt alles nichts, um eine Sendung zu füllen. Na, nicht, dass uns das irgendwie Probleme bereiten würde, wenn wir jetzt hier einfach so quatschen müssten. Aber ich könnte euch noch erzählen, was wir nächste Woche schauen, wenn euch das interessiert.
Ah, ich hab's übrigens gefunden, Bob.
Sehr gut.
Oh, Cats. Muss ich auf jeden Fall. Ich bin direkt angefixt. Boah, das ist auch so gruselig. Alles, was man aus Cats gesehen hat, ist so gruselig. Also, was sehen wir denn nächste Woche, Bob? Stefan, ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, ich habe jetzt gefunden, was du denkst. Ja, freue ich mich, wenn du das nächste Woche nimmst.
Kannst du mir nachher was sagen, ja?
Ja, können wir nachher, genau. Ich habe jetzt mal einen Science-Fiction-Film rausgesucht, weil ich lange keinen Science-Fiction-Film mehr gesehen habe. Er hat auf die IMDb immerhin 6,1 Punkte und nennt sich Code 8.
What?
Ja, genau.
Das ich habe einfach aber schon mal empfohlen worden.
Echt?
Meine ich.
Sehr gut. Ich habe es bei uns im Sneakpot nicht gefunden. Ich vermute, dass es keiner besprochen hat. Ich hoffe, dass es nicht einer schon besprochen hat.
Naja, sagt mir auch nichts. Also
ist gut. Aber ist von Prime oder 2019. Prime? Ist auf Amazon Prime, genau. Prime.
A superpowered construction worker. Das fängt schon mal gut an.
Bekannt vor irgendwie. Ah nee, aber habe ich noch nicht gesehen, nee. Fantastisch.
Irgendwas mit Mutanten und...
Ich glaube, das ist ganz böse. Okay, ich bin
glaube, das ist großer Quatsch, aber wer weiß.
Es ist immerhin wieder von 32.000 Leuten bewertet worden. Und mit
4% der Menschheit werden mit übernatürlichen Fähigkeiten geboren. Von der Allgemeinheit ausgestoßen leben sie in Armut. Sind nicht die meisten Leute, haben irgendwelche Mutationen? Also ich habe auch Mutationen und mein Sohn auch. Und also hat nicht jeder irgendeine Mutation, nicht nur 4%.
Ja, aber keine übernatürliche Fähigkeit. Also du kannst halt nicht, weiß ich nicht, ja, doch, ich Elektroauto Beispiel, mit dem Finger tanken oder so.
Ja, das nicht. Ich habe halt eine andere. Ich kann keine Stirnhöhlenentzündung bekommen, weil ich keine Stirnhöhlen besitze. Ist doch auch eine sinnvolle Mutation, oder?
Ja, ist ganz fancy so, ja. Aber ich dachte, deine Mutation ist irgendwie sowas Cooleres, so wie ich kann keine Zwiebeln verdauen oder irgend sowas, aber.
Ja, und mein Sohn hat ja an den Zehen, zwischen dem ersten und dem zweiten Zeh eine Schwimmhaut bei beiden Seiten, aber nur zwischen dem ersten und dem zweiten Zeh.
Ah. Hast du ihn denn schon zum Schwimmunterricht angemeldet, damit
wollte ich gerade sagen, vielleicht wird er mal
Olympiasieger
oder so.
Ja, da bräuchte er, glaube ich, längere Hände.
So ja, der müsste größer sein, glaube ich. Längere Arme ja. auch.
Kann man ja mit Wachstumshormonen nachhelfen.
Ja, mach mal. Jetzt soll, oder nie. Soll
es ja schon gegeben haben, ne?
Was?
Hat man ja die Vermutung bei manchen so. Naja, was sind eure Mutationen? Sprecht. Irgendwelche sinnvollen Mutationen?
Ich glaube nicht, nee.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, ich bin ein relativer Durchschnittstyp, so.
Ich krieg Migräne, wenn sich das Wetter zum Guten ändert. Doof. Hilft halt auch nicht. Gut, verhindert natürlich, dass ich einen Sonnenbrand bekomme und rausgehe. Aber. Das
heißt, du hast einen Sinn, den wir nicht haben. Ist auch was.
Ja.
Ja, guck mal, so gespinnt ist das schon wieder eine Superkraft. Also, ist nicht schlecht.
Ja, genau. Da muss sich das nur hindeuten.
Aber nicht immer zum Glück.
Ja, das ist ja ganz schön.
Aber man könnte da so einen Film draus machen. Also irgendwie, wenn das Wetter auf so einem Planeten, wo es ein bisschen extremer ist oder so, wo man damit seine Feinde bekämpfen kann und du kannst das Wetter vorhersensen, indem du da so einen Zusammenbruch kriegst. Dann wissen die anderen immer, oh, Stefan ist in der Ecke zusammengebrochen. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie die Orks rauslocken.
Und
dann,
an die Waffen, ja genau, da ist der Christoph wieder bei seinem Matsch. Ja, wir schreiben hier schon gerade ein Drehbuch.
Ich wollte gerade sagen, wir machen mal einen Film über Superhelden, die exakt unsere Mutationen haben. Und die müssen wir dann so in Szene setzen, dass das, ich weiß noch nicht, wie ich das mit meinen nicht vorhandenen Stirnhöhlen mache, aber uns fällt da was ein.
Vielleicht ist dann die Stirn besonders hart und du kannst die Leute wegheadbutten ohne Helm oder sowas.
Keine Ahnung.
Du kannst ja so ein bisschen tunen noch.
Genau. Was mache ich?
Ja gut, es könnte ja auch eine fiese Krankheit, ja, Corona ist eben nicht Corona, sondern ist eine fiese Stirnhöhlenkrankheit und ich bin halt immun dagegen als Einziger. Ja, ist ja auch möglich.
Naja, stimmt. Man kann sich das so ein Drehbuch, da hat man ja alle Freiheitsgrade.
Eben.
Wie du ja heute erleben durftest.
Ja, stimmt.
Und mal schauen, was wir bis nächste Woche hier erleben dürfen.
Ja.
Ja, das Bild in der IMDb, da packt der Typ an so einen Elektrozaun und wird ordentlich durchgegrillt. Also da, das, schauen wir mal, was da auf uns zukommt.
Jo.
Kennt man da
dann
irgendeinen der Darsteller? Ich glaube nicht, oder?
Doch, vom Sehen schon. So der hier, der Robbie Amell. Den kennt man doch. Ich weiß jetzt nicht, woher, aber ich kenne ihn.
Ich wüsste jetzt nicht, woher.
Doch.
Ich habe gerade mal geklickt, nein.
Wirklich nicht? Mach mich nicht schwach. Komm, kenne ich. Das finde ich jetzt noch raus.
The Flash.
Ich kenne wahrscheinlich aus irgendeiner ganz fiesen Serie oder so.
Hast du die TV-Serie The Flash gesehen? Da hat er in 10 Episoden mitgespielt. Ansonsten.
Ja, hast du die nicht geschaut, Christoph?
Ja, schnell wieder weggeschaut. Ach nee, ich kenne ihn aus The Babysitter. Teenie-Slasher. Diese
unterm Haus verstecken Teenie-Slasher mit den Opfergaben.
Genau. Ja, da spielt er den Schönling. Ja, genau, daher kenne ich den.
Da hast du doch 2 Ausgaben von besprochen, oder? 2 Episoden.
Ja, stimmt.
Gut. Nun denn. Dann werden wir das schauen und freuen uns, wenn Hörer und Hörerinnen sich auch auf diese Reise begeben, die uns Stefan da aufgetragen hat. In der nächsten Woche ist dann schon Weihnachten vorbei, aber das neue Jahr hat noch nicht angefangen. Die Impfungen haben angefangen, aber 2020 ist noch da. Und dann hören wir uns hier wieder auf diesem Kanal, sneakpot.de, wo ihr Code 8 besprochen hören werdet. Und wir verabschieden uns jetzt für diese Woche, denn wir haben keine Themen mehr. Das war's. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.